Hamburgs Kulturszene brennt für die Hansestadt. Das bewiesen die rund 100 Gäste beim 33. Hanse-Rendezvous im Ohnsorg-Theater. Unter dem Motto Musik ist Trumpf, auch beim Film, fühlte Moderator und Initiator Lars Meyer seinen Gästen Filmproduzentin Heike Wiele-Timm, Regisseur Lars Jessen und DJ Matt auf den Zahn und der Funke zündete beim begeisterten Publikum.
Ich bitte um Aufmerksamkeit und vorher einen tosenden Applaus. Heike Wiele-Timm, DJ Matt und Lars Jessen. Soll ich zu euch kommen oder kommt ihr hier rüber? Ja, gut. Herzlich willkommen. Das war doch schon mal ein schöner Applaus, oder? Das tut doch gut. Ne? Sehr schön. Wir müssen uns pro Seite ein Mikro teilen, habe ich auch gerade erst erfahren. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Soll ich Matt sagen oder DJ? Was? Also, dann nenne ich dich Guido. Musik ist Trumpf auch beim Film. Also ich sage nur noch mal den Titel. Ich habe vorhin gesehen, ihr habt alle so ein bisschen gelächelt und gegrinst, als die Melodie erklang. Ich hoffe, dass euch das Bühnenrendezvous auch so viel Spaß macht. Wir versuchen dann ein bisschen radebrechend auch das Thema irgendwie zu streifen. Wir haben hier drei wirklich ganz wunderbare Gäste. Ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen und insgesamt macht es mich tatsächlich sehr unruhig, diese drei hier heute neben mir hier zu haben. Ich muss sagen, ohne jetzt zu sagen, wenn wir letztes Mal hier hatten, aber hier im Ohnsorg-Theater in dem Studio haben wir echt immer richtige Kracher. Vielen Dank, dass ihr es wagt, euch hier hinzusetzen. Heike! Du bist ja nachher auch nochmal, damit will ich das Hanse-Rendezvous-Quiz auch nochmal erklären, das habe ich nämlich nicht. Heike weiß eine Antwort aus dem Hanse-Rendezvous-Quiz und darum geht es nämlich. Ihr sollt einfach fremde Leute ansprechen. Heike ist euch jetzt bekannt. Wir haben extra auf die Bühne gesetzt, aber wir haben 10 Fragen, die ihr alle beantworten könnt, indem ihr euch ein bisschen umguckt. Ihr müsst nicht googeln und eine Antwort weiß Heike. Das nur mal vorab. Helga Albers geht hier richtig optimistisch mit Rückenwind rein, Heike. Das macht doch richtig Spaß, ne?
Ja, unbedingt.
Oder? Ja, ja, ich fand das sehr sympathisch, muss ich nochmal sagen. Was macht denn Hamburg als Filmstadt für dich attraktiv und was eher unattraktiv? Und Lars, du kannst schon mal grübeln, du kriegst gleich das Mikro, kannst die gleiche Frage beantworten.
Naja, attraktiv sind einerseits die unglaublich tollen Motive, die wir hier haben. Diese Vielfalt der Motive, rauf und runter, kann man ja in Hamburg alles Mögliche drehen. Das ist schon mal richtig eine Wucht, ein Geschenk. Die Hamburger Filmförderung ist auch eine Wucht. Helge hat das ja vollkommen richtig gesagt. Geld ist immer das Thema. Wir sind ein bisschen abgeschlagen im Vergleich zu den anderen, die, wo Kultur und Film vor allem eine andere Wertschätzung erfährt. Jetzt komme ich gleich zum Negativen. Das ist nämlich das Problem in Hamburg. Die Liebe zum Film ist bei den Hamburgern, ich bin ja keine echte Hamburgerin, aber habe das natürlich in den über 30 Jahren, die ich hier in der Stadt bin, immer wieder zu spüren bekommen. Die ist nicht so richtig da. Wenn man in München war, und da habe ich auch gelebt, die Wertschätzung, die dort in der Stadt gegenüber Film machen, der Glamour, der da dranhängt, die Leute lieben das. In Hamburg, oh, das ist so ein bisschen egal. Ja. Und das wünschte man sich, dass bei der Politik, ja, und auch vor allem natürlich auch bei den Menschen, dass ein bisschen mehr ankommt und mehr Begeisterung dafür da ist, was Film, Kultur für eine Wertschätzung für eine Stadt sein kann. Weil es reicht einfach nicht, immer wieder der Hafen, der Hafen, der Hafen.
Lars, ist es bei dir der Hafen, der Hafen, der Hafen? Ich glaube nicht.
Naja, ich bin ja auch ein bisschen auf dem Schleswig-Holstein-Ticket. Ne? Ich bin ja sozusagen vor der Vereinigung der Filmförderung.
Du bringst auch zu wenig Geld in die Filmförderung.
Ja, ich habe aber auch früher rüber gemacht. Ich bin dann früher nach Hamburg gezogen. Ja, für mich ist es natürlich als Regisseur vor allem die Vielfältigkeit der Stadt und dass wir eben so viele Sachen haben. Es gibt ja kaum eine europäische Großstadt, wo so ein riesiger See in der Mitte ist. Ja, wir haben Villen, wir haben, sagen wir mal, Bad Housing haben wir auch. Es ist das alles aber auch auf einem sehr, sehr schmalen Raum. Das, wenn man in Berlin dreht, ist es wahnsinnig viel Zeit, die man dort, merkt man ja im normalen Leben, wie man verplempert, durch diese riesige, quatschige Stadt zu fahren. Und das ist in Hamburg natürlich viel angenehmer. Also es ist wirklich, ein ökonomischer und künstlerischer Vorteil, dass man das alles so auf einem Haufen hier hingeschissen bekommen hat. Das ist wirklich toll. Was mich nervt, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Mir ist das auch ein bisschen mittlerweile ein bisschen zu öde, mal zu sagen, wir haben zu wenig Geld. Und was für uns ja schön daran ist,
dadurch, dass... Ja, du drehst einfach woanders dann.
Ja, ich drehe extrem viel in Hamburg. Und was ich dann eben aber doch das Gefühl habe, ist dadurch, dass jeder Idiot nach Berlin zieht, dass wir hier eigentlich einen viel besseren Quotienten haben. Weil in Berlin stehen die alle, da ist die Schlange, da ist das Geld vielleicht... rechnerisch ein bisschen mehr, aber die Schlange ist da im Verhältnis viel länger als bei uns. Insofern sollen die alle da bleiben. Wir sind hier alle ganz zufrieden.
Kriegst du denn auch genug Gewerke? Das war so vor, als ich mich noch sehr stark für Film interessiert habe, seit anderthalb Jahren nicht mehr ganz so. Das war ja mal das Problem, dass die Gewerke wegen der niedrigen Mieten und so alle nach Berlin gezogen sind.
Das hat eher mit was anderem zu tun. Das ist mittlerweile ein wahnsinniges Problem, was wir haben, dass wir keine Teams mehr bekommen. Das hat aber mit verschiedenen Faktoren zu tun. Vor allen Dingen, dass eben teilweise auch Leute sehr, sehr unsicheren Situationen arbeiten müssen. Jemand, der ein guter Tischler ist, verdient als Tischler, als Handwerker heutzutage viel, viel, viel mehr Geld, als wenn er Baubühne macht. Er hat viel geregeltere Arbeitszeiten. Bei uns muss man ja sehr, sehr viele Stunden kloppen. Manchmal hat man dann zwischendurch auch noch 5 Stunden frei. Also das ist ein sehr, sehr großes Problem, was wir haben, das nicht unbedingt damit zu tun hat, dass alle Leute nach Berlin gezogen sind, sondern dass insgesamt in Deutschland mehr gedreht wird. Gerade wenn dann ein großes Hollywood-Projekt in Berlin gemacht wird oder so, dann ist Berlin leer, dann müssen die Hamburger nach Berlin. Und das ist wirklich ein Engpass, was für uns, die wir, glaube ich, ganz gut mit den Leuten umgehen, ein großer Vorteil geworden ist, dass jetzt gute Stimmung, gutes Essen, gute Wertschätzung gegenseitig mittlerweile eine Währung ist, die dazu führt, dass man Leute bekommt, weil bezahlt wird immer ähnlich viel, aber es geht jetzt eben, wir müssen uns um die Leute so mehr bemühen. Das empfinde ich persönlich als sehr, sehr angenehm für die Leute, mit denen ich arbeite, weil die kommen gerne wieder.
Sehr schön. Guido, wie siehst du das durch die Musikbrille, die Musikstadt Hamburg? Was macht sie eher attraktiv und was eher unattraktiv?
Ja, schwierig zu sagen. Also ich war auf jeden Fall in den 90ern noch mehr auf die Stadt angewiesen, weil wir da halt irgendwie die kleinen Dödel waren und immer irgendwie froh waren, wenn wir mal einen Ort zum Auftreten hatten oder halt einen Raum, wo wir Krach machen konnten. Und also meine Band, wir haben uns auch immer nur überall reingezeckt bei irgendwelchen Bekannten, die halt irgendwie in einem Bunker einen Raum hatten, den sie uns immer geliehen haben und so weiter. Und das ging in den 90ern noch verhältnismäßig gut. Aber ich kriege halt auch wirklich mit, dass sehr viele von diesen Refugien, die in irgendwelchen alten Industriegebäuden, alten Weltkriegsbunkern und ähnlichen so vor sich hingedümpelt sind, solange man keine bessere Verwendung für den Kram hatte, das wird halt irgendwie eng, ne? Also gerade gestern habe ich aus dem ICE wieder gesehen, als ich durch die Schanze gerollt bin, dass sie da jetzt am Schlachthof das eine Kontorhaus abreißen. Da waren auch ziemlich viele auch von meinen Kollegen drin und konnten dafür einen halbwegs schmalen Dinero in der Nähe von wo sie wohnen, halt irgendwie Kunst und Kultur und so weiter machen, ist auch schon wieder weg. Und ich habe immer so den Eindruck, dass so die Ausgleichsstätte dafür nicht so richtig gefunden oder entstehen. Das ist immer nur so ein Zufall. Irgendwer findet irgendwo einen Raum und darf dann da so lange rummachen, bis irgendwie die Finanzmacht das dann für sich entdeckt und dann könnt ihr wieder gehen. Und ich meine, Viva La Berni ist ja nun auch ein sehr berühmtes Beispiel, aber da gibt es ja nun ewig viele. Und ich weiß nicht, ich habe immer den Eindruck, dass so das wirklich die wirklich, wirklich harte Währung gerade im Musikding in Hamburg eigentlich immer die ist, die nicht gefördert wurde. Also von den Leuten, die das alles immer irgendwie selber organisiert haben und sich irgendwie selber aufgestellt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass es heutzutage irgendwie schwieriger wird. Also noch auch ohne großartige Einkunftsaussichten irgendwie. Sich da jetzt zu sagen, okay, ich werde jetzt Musiker und jetzt machen wir das mal. Ich glaube, die Hürden werden sehr viel höher mittlerweile.
Hast du denn mal irgendwann Kontakt gehabt mit der Kulturbehörde? Hast du einen Antrag geschrieben oder ein Beratungsgespräch bei der Kreativgesellschaft gehabt?
Nein, ich weiß gar nicht, dass man sowas machen kann. Nee, tatsächlich, wir waren immer alles self-made, das war so ganz normal. Leider nicht.
Okay, eine Frage, auf die du möglicherweise auch keine Antwort hattest, aber wir wollen ja heute über das Thema auch sprechen. Hast du mal irgendwie mit Filmmusik eine Verbindung gehabt? Irgendwie eine Anfrage oder ähnliches? Oder hättest du Interesse? Ein paar Produzenten haben wir ja da.
Also direkt nicht. Ich muss sagen, ich sammle leidenschaftlich Filmmusiken schon immer und liebe das halt ich nenne das immer so Zweckmusik. Also das ist halt, irgendwie stelle ich mir das immer so vor, dass das Musik ist, die der Künstler, der die erschaffen hat, jetzt nicht unbedingt gemacht hat, weil er das ganz dringend wollte und dass es ein inneres Anliegen war, jetzt diese Art von Musik zu machen, sonst sind ja klare Aufträge. Und manchmal entstehen da halt irgendwie diese spannenden Momente, wo halt jemand, der jetzt gar nicht mal so irgendwie für das Genre da ist oder dafür bekannt ist, jetzt so gezwungen ist, auf einmal irgendwie eine Verfolgungsjagdmusik zu machen, obwohl er eigentlich nur Schnulzen-Soul macht. Und da passieren dann manchmal irgendwie sehr interessant, da kommen dann irgendwie gute Platten bei raus. Irgendwie so Sachen, die eigentlich nie passiert wären und auch nie passiert wären, wenn der Künstler immer nur gemacht hätte, wo er Bock drauf hat. Und das finde ich halt an diesen Soundtracks immer. Also zum Beispiel Barry White kennt man ja eigentlich nur als Mr. Soul, nicht? Der hat auch mal im Wahnsinn der 70er Blaxploitation, glaube ich, einen Soundtrack gemacht, Together Brothers. Und da sind dann auch so harte Verfolgungsjagdmusikstücke drauf von Mr. Saturn Soul. Und da wundert man sich, das geht ganz schön zur Sache. Und das ist auch nur das einzige Mal, wo er das gemacht hat. Aber das ist echt besonders irgendwie eigenartig, aber dann auch irgendwie geil. Also ja, aber ich selber tatsächlich, nee. Also das ist aber auch immer so eine Sache, nicht? Wir Hip-Hopper, wir bedienen uns ja auch gerne bei so seltsamen Quellen, die man dann vielleicht auch nicht unbedingt immer preisgeben will. Und das ist dann so, wenn man Auftragsproduktion macht, schwierige Sache, wenn man das dann wieder verkaufen will. Also wenn man das selber macht für sich und seine Leute, dann hat das irgendwie noch so einen anderen... eine andere Grundsache. Und ich glaube, es ist auch schwierig, auf den Punkt, also das, was ich meine, dass du da halt auf den Punkt produzieren kannst, dass du sagst, ey, wir brauchen jetzt ein Love-Theme, also bei uns passiert das halt immer eher so aus der Inspiration, dann bastelt man da fertig und dann hast du dann und denkst du, okay, da könnte man ja vielleicht nochmal so einen Liebestext draufschreiben, aber das ist, kommt immer erst so, sind eher oftmals Zufälle, was man da an Musik zusammenbaut. Und ich glaube, wenn man wirklich einen Soundtrack baut, dann muss man fähig sein, sehr auf den Punkt irgendwie Stimmung abzuarbeiten, sag ich mal. Ich glaube, das dort, nee. Also so arbeiten wir nicht. Also das ist
Lars, mit was für Viechern arbeitest du denn zusammen für Filmmusik? Also wie wichtig ist Filmmusik?
Ja, da ich ja sehr, ich kenne mich in Musik sehr wenig aus, bin extrem unmusikalisch. Und arbeite deswegen aber sehr gerne mit Musikern zusammen und habe ja auch viele Filme gemacht.
Hast du dich bei Fraktus aber auch ganz schön verarschen lassen, ne?
Ja.
Also so geil ist ja die Mucke eigentlich nicht.
Naja, das ist Ansichtssache, ne? Also die Band war immerhin erfolgreicher als der Film. Das darfst du nicht vergessen.
Okay.
Ich arbeite gerade mit jemandem zusammen. Lieven Brunkhorst heißt der. Der macht auch sehr viel Theatermusik. Der passt sozusagen crossover-mäßig hier in die Veranstaltung total gut rein. Mit dem habe ich einen Film gemacht, der heißt Jürgen, heute wirkt gelebt mit und von
großartiger Film. Großartiger Film.
Dankeschön. Und Jennifer, Sehnsucht nach was Besseres hat er gemacht. Das ist so ein bisschen Morricone-artiger Soundtrack. Dann jetzt arbeite ich gerade mit Mark Tavassol an einer Comedy-Serie für ProSieben. Also das sind so die mit den Jungs von O-Ton, also die bei Augenweide spielen, Stefan Wolf und die, mit denen habe ich ganz viele Filme fürs ZDF gemacht. Ich arbeite auch mit Musikern aus Berlin, das muss ich zugeben. Und zwar mit Jakob Friedrichs, Jakob Ilja von Element of Crime, der Gitarrist, mit dem habe ich viele Soundtracks gemacht und ich mag das sehr gerne, Popmusiker reinzunehmen und übe mich dann an meiner Terminologie, die über die letzten Jahre so ein bisschen so gewachsen ist, dass ich zwar mich nicht mit musikalischen Termini ausdrücken kann, aber immerhin artikulieren kann, meistens zumindest besser als Fernsehredakteure, was ich haben möchte.
Heike, du wirst gerade überschüttet mit Filmpreisen. Hat da die Musik auch eine Rolle gespielt? Wahrscheinlich nicht so, oder? Wie würdest du das?
Doch. Also ich glaube, einen guten Film, zu dem gehört auch eine wirklich gute Musik. Und die Musik ist ja etwas, finde ich, was unmittelbar in den Bauch geht. Wir können ja Filme machen und uns Texte ausdenken. Das ist alles wunderbar. Aber ich stelle immer wieder fest, wenn Musik dazu kommt, das trifft einen plötzlich nochmal ein Gefühl, was in einer guten Szene gespielt und dargestellt und auch mit einer tollen Kamera gefilmt wurde. Plötzlich geht es nochmal unmittelbar rein. Ich habe da allergrößten Respekt vor all den Komponisten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, weil plötzlich kommt da noch so ein Punkt mehr. Und zwar ist es mehr als nur der eine, sondern ist sozusagen wirklich das i-Tüpfelchen obendrauf bei Musik. Ich habe ja auch mal einen Musikfilm gemacht, Nur eine Nacht hier in Hamburg, weil mir das immer so ein ganz großes Anliegen war, weil ich Musik unglaublich gern habe, liebe und im Film eben auch, und wissen wollte, kann man denn das, was die Amerikaner auch in Musicalfilmen herstellen, können wir das in Deutschland auch mit einem doch eher kleineren Budget? Und wir hatten dann in Hamburg auf dem Filmfest so eine Gala-Vorstellung im Cinemax ausverkauft. Und ich weiß noch, das war für mich wirklich ein ganz erhebender Moment, weil es hat funktioniert und die Musik hat getroffen und die Leute haben Feuerzeug angezündet und was Schöneres geht irgendwie nicht. Das macht man normalerweise nicht bei einem Film. Mit dem Feuerzeug meine ich.
Ja.
Ja, also mit, was der Erfolg der Filme betrifft, oder es ist ja nicht nur ein Film, ich glaube, du spielst immer auf Aufbruch in die Freiheit an, wirklich ein, ja, da sind wir zur rechten Zeit mit dem Thema gekommen. Ich freue mich über alle Preise. Wir haben aber
Deutscher
auch
Fernsehpreis, Bayerischer Fernsehpreis,
Goldene und so Kamera, weiter. Ja, genau. Aber wir haben auch noch einen Kinderkinofilm, der auch im Moment noch im Kino ist, nämlich Rocker. Der hat gerade am Wochenende 4 Preise in Slim gewonnen. Das ist ein Festival in der Tschechoslowakei, in der Tschechei, und hat einen Publikumspreis und noch 3 Jurypreise. Der läuft noch im Kino. Ich glaube, er läuft im Zeise und im Abaton. Matthias nickt. Ja, lohnt sich anzugucken, ist so eine moderne Pippi-Langstrumpf-Geschichte, die ein bisschen auch was mit Greta Thunberg zu tun hat, wenn man so will, weil die jungen Frauen ganz allein für sich und in unserem Fall Rocker die Welt verändern.
Sehr schön. Du hast gerade das Wort Kostendruck gerade mal ganz kurz so erwähnt. Ich würde jetzt mal die beiden Filmleute fragen, wenn der Sender sagt, du musst an 100.000 Euro sparen, und wenn bei dem Regisseur die Produzentin oder der Produzent sagt, du musst 100.000 Euro sparen, was würde man am ehesten denn wohl wegschneiden? Also sind dann, werden dann eher Rollen gestrichen oder nimmt man dann vielleicht weniger Musik, wie auch immer?
Naja, das ist
ein sehr hypothetisches Beispiel.
Ja, genau, das ist eine komplizierte Frage, weil es gibt nicht einen Bereich, den man weglässt, und bei Kino und Fernsehen gibt es sehr unterschiedliche Kalkulationen. Im Zweifel würde man immer überall ein bisschen kürzen, was man dann aber sieht, weil die Freiheit, bestimmte Dinge auszuprobieren, vielleicht ein bisschen größer zu gestalten, bei 100.000 Euro bei dem Beispiel, einfach, das engt überall ein, es engt vor allem Drehtage ein. Das ist, glaube ich, das größte Problem, was wir alle haben. Als ich mal angefangen habe, da waren so 26, 28 Drehtage vollkommen normal für einen Fernsehfilm, und jetzt plus Überstunden, und jetzt sind wir bei 21, also wenn es hochkommt, 22 Drehtagen für einen 90-Minüter Fernsehfilm, 20.15 Uhr Primetime. Und bei der Kostenentwicklung weiß man einfach, da muss man richtig Gas geben. Am Drehort ist es eben eng. Das führt dann wieder zu dem Problem, was Lars gerade gesagt hat, nämlich, dass wir einen Fachkräftemangel haben in der Branche, weil die Leute so lang arbeiten müssen. Nicht, weil man das will, weil man das in den Kasten kriegen will. Und das irgendwie ist das, macht das Ganze nicht so richtig attraktiv, weshalb dann Leute doch eher Tischler werden oder einfach in andere Berufe gehen. Also man kann nur werben für den Spaß, den man auch am Drehort hat.
Mhm. Lars, hast du noch einen anderen Aspekt dazu beim Kürzen?
Ja, das ist natürlich ganz komisch, dass auch bei so hochrenommierten Filmen wie Tatort, ich habe zum Beispiel 3 Münster-Tatorte gemacht, die haben ungefähr 13 Millionen Zuschauer gehabt, plus Mediathek kommen die dann mit relativ schnell auf so 15 oder so. Und das sind fast die schlecht finanziertesten Programme im deutschen Fernsehen. Und dann dreht man den Film, wenn man dann noch, also wie in unserem Fall, von Köln nach Münster fahren muss, sind die Reisetage noch mit drin, dann sind wir dann nicht mehr bei 23, sondern tatsächlich bei rechnerisch 19. Und was dann an der Regie am Ende ankommt, ist, dass das, was gesperrt wird, ist das, was vor der Kamera zu sehen ist. Das heißt, die Schauspieler müssen zum Tatort Münster mit Sondergage kommen, 1.200 Euro, damit die da mitmachen.
Ach, ich dachte, das hätten die bei mir immer nur angefragt.
Nee, also, das ist eine totale
Frechheit. Nicht bei mir als Darsteller, sondern als Schauspielagent, das finde ich wirklich.
Nein, das ist eine totale Frechheit. Und der andere Punkt ist eben, dass man dann auch, bleib jetzt beim Münster-Tatort, dass der Ausstatter vor dem ersten Drehtag zu mir kommt und sagt, diese eine Richtung, da muss ich die Wand streichen oder kann ich dir so lassen, guck dir da nicht hin. Und dann ist es natürlich eine wahnsinnige Einschränkung, wo man denkt, Leute, es gucken doch so viele Leute, da, warum muss man da so viel sparen? Aber grundsätzlich ist das Problem, dass wir auch eigentlich eine Stagnation des Budgets haben von seit, ich würde sagen, ungefähr 10 Jahren, und alle durch Inflation und andere kostensteigernde Maßnahmen sind einfach nicht kompensiert. Und das wird quasi auf dem Rücken der Beteiligten ausgetragen und ganz oft auf dem Rücken der Schauspieler unter der Star-Riege. die finanzieren eigentlich die Filme.
Guido.
Ja.
Beim Produzieren einer Beginnerplatte, das Wort Kostendruck, sollen wir es dir kurz erklären nochmal oder kriegst du das auch zu spüren manchmal?
Also wir können ja, also die werden nachher auch in Rechnung gestellt, aber es ist tatsächlich so, dass meine Bandmitglieder tatsächlich schon seit Ewigkeit noch eigene Studios haben und sich da schon lange abgehakt haben. Und dann, wenn man die hat, dann hast du ja natürlich auch Zeit und dann kann man da auch länger drin sitzen, als man sich das eigentlich leisten könnte. Und ja, okay, ich meine, im Musikbereich bist du ja nicht mehr auf diese Riesenstudios mit diesem unglaublichen Equipment und so weiter angewiesen. Das kannst du heute größtenteils alles im Computer zusammenbasteln, wenn du weißt, wie es geht. Und von daher sind wir da eigentlich verhältnismäßig gut aufgestellt. Also auch unser Mischer ist mittlerweile quasi Teil der Band und das ist dann arbeitet man da ziemlich effizient vor sich hin. So. Also nee, Kostendruck haben wir eigentlich nicht.
Was ein enormer Kostenträger früher war, waren Musikvideos. Welche Aufgabe haben die denn heutzutage noch? Also das aktuelle Ärztevideo soll 60 Euro gekostet haben, weil die haben im Grunde nur das Puppenhaus gekauft. Ich weiß nicht, wer das kennt, mit den Sockenpuppen und mehr haben die nicht gemacht. Ahnma war wahrscheinlich ein bisschen teurer.
Ja, ist witzig, ne? Also ich bin ja tatsächlich, ich war auch mal in der Filmbranche, ich habe allerdings Werbung beleuchtet, 4-5 Jahre. Nee, das waren so die 90er. Da, also ich hab keine, diese Digitalkameras habe ich gar nicht gesehen. Da hat man noch so 35 mm in so einer Arri gefummelt für diese Sachen. Das war eine schöne Zeit in Hamburg, muss man sagen. Da wurde richtig viel Geld verbraten, gerade in der Werbung. Ja, aber man hat halt irgendwie jeden Tag einen spannenden anderen Job gehabt. Oscar-Preisträger, Kameraleute und keine Ahnung, Charles Lindbergh-Fotografie mit, weiß ich nicht, hier, Schmeling für irgendeinen Kalender. Was passierte denn alles mal da so? Also, das waren schon gute Zeiten, aber dann bin ich da halt auch irgendwie raus wegen Musik im Endeffekt und ich höre dann ab und zu nochmal so von alten Kollegen, wie das denn heute alles so aua-aua ist und alle nach Berlin abhauen und irgendwie alles mit der heißen Nadel gestrickt und so weiter. Also ja, kann ich leider nichts Aktuelles mehr zu sagen. Ich kenne das nur noch von früher. Aber Videos heute, es wundert mich immer, wie viele wahnsinnige Möglichkeiten man heute auch so als kleiner Mensch hat, weil du dir für 150 Euro bei Konrad schon eine Drohne kaufen kannst und irgendwie herrlichste Flugbilder und so weiter und wie wenig sowas kreativ genutzt wird. Also wenn ich mir überlege, was wir uns in den 90ern, wo es den ganzen Quatsch halt nicht gab, alles ausgedacht haben mit der Fernbedienung von meinem ferngesteuerten Auto, habe ich Super 8 Kameras ferngestartet, weil die nur 2 Minuten liefen, die ich wiederum irgendwie mit Gaffertape ins Fahrwerk von einem Monster Truck getaped hatte, der wiederum irgendwo in Schweden über irgendwelche Autos gehopst ist und so ein Kram. Und da hat man halt die ganze Zeit sich irgendeinen Blödsinn ausgedacht, nur um mal besondere Bilder zu haben. Und also gerade in meiner Branche, dem jungen Hip-Hop, der da gerade abgeht, also außer eine Parkgarage mit einem Mietwagen, fällt ihnen leider überhaupt nichts ein. Und witzigerweise war das so, ich meine, wir sind natürlich so als Exilkultur Hip-Hop in Deutschland irgendwie dann auch schwer mal von Amerika geprägt gewesen. Und ich war halt irgendwann hart genervt, weil ich saß als Kind rund um die Uhr vor MTV und habe die ganzen Hip-Hop-Videos mitgetaped. Also ich habe es auf 26 4-Stunden VHS-Kassetten geschafft, wo nur ein Video nach dem anderen, ohne Send, also nur hintereinander. Jetzt muss man mal hochrechnen bei der Wiederholungsrate bei MTV, wie lange ich da vorm Fernseher saß. Und dann so, oh, das habe ich noch nicht. Und dann habe ich zeitgleich im Computer nachgeguckt. Ich hatte auf meinem Atari ST eine Datenbank. Und dann so, oh, habe ich schon. Und klack, zurückgespult zur Stelle. Und dann, also ich habe auch keine doppelt. Also das sind 26 mal 4 Stunden Hip-Hop-Videos. Nur... Und das habe ich nur gemacht, um zu der felsenfesten Erkenntnis zu kommen, was der Standard ist und wie mich das annervt. Also weil im amerikanischen Ding war halt normal so durch einen Maschendrahtzaun auf dem Basketballfeld und natürlich die obligatorische brennende Mülltonne. Und das war halt so arschend langweilig. Und dann war, es gab mal eine Sendung, da an die Beastie, über die hieß Star Treks auf MTV, da konnten sich immer irgendwelche Künstler ihre Lieblingsvideos wünschen und die haben glücklicherweise die Beastie Boys gefragt und die kamen dann mit so ganz viel Kunstkram, Sesomato Sugar Water, das ist auch so ein Gondry-Video, was unglaublich einfach von der Idee ist und das habe ich gesehen mit so einem Splitscreen und vorwärts, rückwärts und so weiter und da habe ich, glaube ich, 3 Nächte nicht schlafen können, weil ich drüber nachgeknobelt habe, wie der Arsch das Bild gemacht hat und irgendwann so morgens um 4 und dann hatte ich es nur durch Nachdenken halt erkannt, wie das funktioniert und das sind aber so Sachen, wo ich mir dann auf dem Weg dahin tausend Sachen ausgedacht hat, wie es hätte sein können, was aber nicht war, wo ich dann irgendwann merkte, ey, das kannst du ja vielleicht selber mal für deinen Kram benutzen. Und das habe ich dann ja auch gemacht. Also ich habe natürlich auch für Beginner Videos gedreht, zusammen auch mit einer Bekannten, also regiemäßig und so. Und das hat halt super viel Spaß gemacht, weil es halt absoluter Quatsch-Experimentalfilm war und halt so herrlich ohne Vorgabe ist. Ich meine, wenn man jetzt einen Spielfilm dreht, da hast du halt immer, du musst eine Geschichte erzählen und das soll dann irgendwie real oder irreal oder irgendwie wirken, und Musikvideos ist egal. Also alles, was du irgendwie als Bild abspeichern kannst, und wenn da ein weißer Ball im Takt hopst, 3 Minuten, das kann auch schon ein Musikvideo sein. Und das fand ich dann immer ganz spannend, da konnte man halt irgendwie durchdrehen, wie man Bock hat. So. Wie war die Frage?
Wie teuer war das Video von Anma?
Ja, das war noch so ein bisschen klassisches Budget, würde ich sagen, wie früher. Also es kann schon so um 50 oder so gekostet haben. Also es ist natürlich nicht mehr, ja.
Ich hatte ja gesagt, 60 Euro bei den Ärzten.
Nee, das, also ich finde es ja gut, wenn du für so wenig Geld ein interessantes Filmchen drehen kannst. Und ich verstehe auch, wenn keiner mehr die Budgets raushauen will, die man 2000 noch so in der guten alten MTV-Zeit verbraten hat.
Das war die Ausgangsfrage. Welche Aufgabe haben Musikvideos heute denn noch?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe so den Eindruck, ja, also es ist ja alles viral, und irgendwie einer der wichtigsten Kanäle, um sich als Musiker zu präsentieren, ist ja YouTube. Und das ist ja irgendwie langweilig, wenn da nur ein Standbild ist und dein Song läuft, was man aber oft genug ja auch sieht, so wenn da irgendwelche Sachen hochgeladen wurden. Aber ich glaube, da die Leute halt einfach konsumieren auch auf solchen Plattformen, und konsumieren ist ja so, wie wenn du im Büro sitzt und da hinten läuft das Radio, da guckst du ja auch nicht meistens so hin. Also wer schaut sich schon 4 Minuten bewusst ein Musikvideo an? Und bei MTV, das lief ja auch nur so vor sich hin, kann ich gar nicht so genau sagen. Also die meisten Videos, die ich zu Gesicht bekomme, finde ich halt strunzend langweilig, und irgendwie die große Zeit der innovativen Superfilme à la Gondry und wie die alle heißen von früher da so, die ganzen schönen Björk-Filme, und die scheint so ein bisschen vorbei zu sein. Das ist echt selten, dass ich mal was sehe. Das Letzte, was wirklich so ein Internetphänomen noch war, war diese OK Go, kennst du die?
Ja.
Die haben ja nur wirklich grandioseste Videos gedreht, aber die...
Auf den Laufbändern.
Genau, auf den Laufbändern, das war so das Erste, und das Letzte war, glaube ich, das erste komplette Video in Schwerelosigkeit, wo sie in so einem Parabelflug das schaffen, und das ist irgendwie, also per Zeitraffer in 30 Sekunden gedreht und dann nachher verlangsamt auf 3 Minuten, und die können in 30 Sekunden mit Tänzerinnen, die alle in der Luft fliegen, irgendwie so eine Choreografie abfeiern, die nachher auch Sinn macht, also in verlangsamter Form. Also ich weiß nicht, wie viele Versuche die da in den Sand gesetzt haben, aber es ist ein One-Take.
Aber wieder in der Nacht weg, bei dir.
Ja, wahrscheinlich. Also dann denke ich mir auch immer so, oh, Alter, warum kommst du nicht um so einen Scheiß? Aber die haben sich halt auch langsam aber sicher so hoch etabliert mit ihren wahnsinnigen Ideen, dass sie mittlerweile halt auch von großen Konzernen gekauft werden. Die haben ja auch mal für, ich glaube, GM dieses Ding gemacht mit dem Auto, ein Musik... Also die fahren mit dem Auto, der hat so einen Finger an der Seite, fahren die eine Phalanx von, weiß nicht, 60 Pianos, die hochkant geknappt an der Straße stehen, und dieser Finger trifft halt immer einen Ton. So ding, dong, dong, ding, ding. Und die stehen alle verschieden hoch, und dadurch entsteht dann eine Melodie. Und wenn du das dann so noch mit Gläsern, die irgendwo von der Decke hängen und so, und das ist aber alles mit dem Auto. Das ist totaler Wahnsinn. Im Endeffekt ist das ein Werbefilm für GM, also für Chevrolet, aber also die Idee ist irre, sowas umzusetzen. Wo kriegst du bitte mal 80 Pianos her, die du da hinstellen kannst? Und dann ist mir das auch egal, ob das halt ein kommerzieller Film ist oder nicht, wenn es einfach eine geile Idee ist und das so der Weg war, das umzusetzen. Dann, worauf ich hinaus will, ist, die sind halt sehr berühmt für ihre krassen Videos, aber die Musik kennt keiner von denen. Also ich glaube, die sind bis heute, weiß ich nicht, nicht so richtig durchgestartet als Musiker, aber eben als Filmleute. Ne? Also wenn man es dann richtig krass übertreibt, kann das auch zu was führen. Aber das sind meistens immer so Insellösungen. Das funktioniert dann für die und für alle anderen dann wieder nicht. Ne? Und dann muss man dann wieder eine ganz grundsätzlich wahnsinnig gute Idee haben für den nächsten. Ja, aber also das ist halt eine komische Frage mit Arnmal, weil irgendwie das ganze Release von der Platte war eigentlich eher so klassisch angelegt, wie das heute irgendwie keiner mehr macht, so, ne? Also mit Singles auskoppeln und dicke Videos drehen und so weiter. Und wir haben das einfach so gemacht, weil wir es nicht anders kennen, und sind jetzt im Nachhinein mich selber überrascht, wie gut das funktioniert hat. Vielleicht ist das aber auch eine Qualität, die die Leute vermissen. So, ne? Ist ja halt immer gerne Quantität vor Qualität. Nicht? Machst lieber 10 Videos, kannst an 10 Tagen was Neues posten, anstatt ein richtig geiles. Hast dann aber nach einem Tag dann auch gewahr und dann morgen musst du das nächste nachlegen und dann hast du nichts, weil du alles in das eine gesteckt hast, dann musst du das wieder posten und dann so, okay, schon. Das sind halt komische Zeiten, ne?
Naja, ich darf das ja sagen, es ist ja ein Klassiker der Musikvideos, ein neuerer Klassiker und wunderbar.
War auch überrascht, weil ich meine, also auch Drohnenbilder, ja, na klar, aber also auch die Drohnenbilder sind ja ziemlich stark in dem Ding. Ich meine, hey, jeder hat eine Drohne. Warum sind wir jetzt die, die das tolle Drohnenvideo haben? Ich weiß das auch nicht so genau, aber ich bin sehr happy darüber.
Also, bei uns ist jetzt Drohne verboten.
Ist es so?
Drohne nervt tierisch, jeder Idiot fährt mit seiner Drohne 1000 Flugaufnahmen. Früher muss man noch einen Hubschrauber steigen dafür.
Ja, ja.
Also wenn jetzt einer bei mir ankommt mit einer Drohne, muss richtig gutes Argument haben dafür.
Ja, aber das ist ja genau die Nummer. Das ist ja nicht so, dass man mit einer Drohne nur diese eine Art Bild drehen kann. Man kann so schöne andere Sachen damit machen, aber das macht dann immer wieder keiner. Das ist so.
So, ihr beiden Filmleute nochmal. Gibt es so ein Hamburg-Thema, was ihr gerne noch verfilmen wollen würdet? Also Goldene Handschuhe ist weg. Gegenüber ist der Elbschlosskeller, Lars. Oder
ja, Heike, ich habe da Idee? Was. Ja, ich habe wirklich was. Carmen Korn hat eine wunderbare Trilogie geschrieben, die heißt Töchter einer neuen Zeit. Es sind drei wunderbare Romane über Frauenfreundschaften. Ich habe die Rechte erworben daran, bin gerade dabei, das auf die Beine zu stellen. Es ist eigentlich der Hamburg-Roman, weil es beginnt 1900, also die Geschichte beginnt eigentlich 1923 und erzählt von eben drei Freundinnen und die Geschichte der Frauen, wie wir wurden, wer wir sind. Mhm. Es endet 2000 oder Silvesternacht 1999 auf 2000. Ich sage ja, das ist ein längerer, größerer Bogen in drei dicken Romanen geschrieben und endet eben 1999 Silvester. Die Alster war so im Nebel wie auch das neue Jahrtausend. Und dazwischen spielen sich viele Geschichten in der Finkenau ab. Das war ja die erste Geburtenklinik, die in Hamburg gebaut worden ist. Es spielt sich aber auch der Fokus, der dort erzählt wird, ist eigentlich auf der Uhlenhorst und von der Uhlenhorst geht das Brennglas sozusagen auf ganz Hamburg. Darauf habe ich richtig Bock, da bin ich mitten dabei.
Schon und, Förderung beantragt? Oder?
Nee, das hat im Moment mit Förderung noch nichts zu tun, da sind wir noch in der Vorstufe, dafür braucht man erstmal einen starken anderen Partner, weil es ist nicht Kino. Das ist, glaube ich, mal wirklich was es in Hamburg lange nicht gab. Egon Monk hat so die letzten historischen Filme gedreht hier in Hamburg, Bertinis und so weiter und oder Eberhard Fechner. Eben, es gab lange keinen historischen Hamburg-Film. Das ist einer. Das ist mir ein großes Anliegen.
Ganz viel Erfolg bei der Vorbereitung. Lars, du irgendeine spekulative Idee oder hast du auch schon irgendwas in der Hintertasche?
Fraktus lebt. Wir arbeiten tatsächlich an der Fortsetzung und wir hoffen, dass wir das unter 13 Jahren schaffen. Ich bin ja dann aber auch immer gerne wieder auf dem Schleswig-Holstein-Ticket unterwegs und entwickle da gerade auch einen Roman, den ich gerade kaufe. Und bin sicher, das wird auch so ein Epos, was wir in Norddeutschland, finde ich, nicht so haben. Also ich bin ein sehr großer Liebhaber von den frühen Detlef-Buck-Werken.
Ich wollte gerade sagen, Werner ist ja schon verfilmt, ne?
Ja, aber das ist ja nicht so ein Epos. Also wenn man so, weiß ich, Bertolucci angucken, sowas würde ich gerne für Schleswig-Holstein mal machen.
Ich bin gespannt. Okay, wann können wir nochmal nachfragen? Du willst ja jetzt noch nicht so viel darüber erzählen.
Ja, das wird sicherlich erst im Herbst, glaube ich, nachfragbar sein. Aber wir entwickeln viele Sachen, die auch mit der Gegenwart zu tun haben. Aber ja. Ich arbeite auch an einer Geschichte nochmal, Hamburg so in historischer Perspektive zu erzählen. Ich arbeite gerade an einem Film, der auf der Reeperbahn spielt, wo ein Typ wiederkommt, der schon tot ist. Mein Vater ist früh gestorben und ich habe immer so Tagträume gehabt, der ist wieder da. Und darüber mache ich einen Film über einen Typen, der in so einer Lebenskrise ist. Und quasi so einen fahrlässigen Suizid begehen möchte und geht dann besoffen in eine Kneipe auf dem Kiez und da sitzt ein Typ, der ist 8 Jahre jünger als er ist, aber sein Vater da nochmal da ist für 48 Stunden. Und so eiern Vater und Sohn sozusagen nochmal über diese komische Meile und der Vater hat aber noch die Bilder von 1976 im Kopf und das hat sich ein bisschen verändert.
Ein bisschen. Ich kriege wie wild Zeichen. Ich könnte hier noch stundenlang sitzen und euch zuhören. Mir macht das sehr, sehr viel Freude. Ich hoffe, euch auch. Aber trotzdem weiß ich, wir sind ja auch dazu da, dass die anderen jetzt auch mal reden, untereinander sich austauschen. Eine Frage habe ich an dich noch, Guido. Gibt es eine Location hier in Hamburg, die ihr noch nicht bespielt habt und wo du jetzt sagen würdest, Mensch, das wäre toll? Also keine Ahnung, ob jetzt Unsorgtheater oder doch irgendwas anderes.
Also mit den Beginnern jetzt.
Ne? Ja. Doch, gibt's. Aber die hätten wir beinahe mal gehabt, aber die ist dann leider doch nichts geworden. Und dann sind wir in Oberhafen gegangen. Aber ja, vielleicht kriegen wir irgendwann nochmal das Millerntor-Stadion. Ja, ja. Ist leider nichts geworden wegen zu laut fürs Viertel und so weiter. Da hat dann die Behörde irgendwie gecheckt und so. Und dann kam an, dass irgendwie zu viel dBs im angrenzenden Wohngebiet ankommen. Und deswegen darf da kein Konzert mehr stattfinden. Also wahrscheinlich haben wir das alles noch Prinz zu verdanken vor 40 Jahren. 30.
Darauf beziehen sich alle irgendwie.
Ja, ja, genau. Das war ja aber auch ganz schlimm. Ja, also das wäre auf jeden Fall nochmal schön, aber... Ansonsten, also mein schönster Hamburg-Moment ist tatsächlich das Ding, wo wir mal auf der Flora gespielt haben, Rote Flora. Das war, da stand ich sehr ergriffen oben auf dem Balkon und dachte mir, das kann doch alles nicht wahr sein hier. Nö. Aber Millerntor-Stadion wäre schick.
Okay, wir machen uns mal stark fürs Millerntor-Stadion.
Ja, gerne.
Heike, Lars, Guido, herzlichen Dank, es war sehr schön. Ihr hört es jetzt am Applaus.